Also ich habe Burak als einen sehr vernünftigen jungen Mann kennengelernt.
Wir haben uns nur gewundert, dass er nicht zur Arbeit erschien.
Wir waren wirklich sehr glückliche Familie.
Wir haben auf demselben Fußballplatz gespielt.
Kein Übertreiber.
Wir haben uns in dasselbe Mädchen verliebt.
Also der wollte seinen Sport machen, seine Ausbildung machen.
Action. Action immer. Alles kaputt gegangen.
Wer hat Burak erschossen? Eine Podcast-Serie von Radio 1 und Kulturradio vom RBB. Die Recherche eines Mordfalls in 9 Folgen. Heute die 2. Folge. Mein Name ist Jens Jarisch, ich bin der Redakteur dieser Podcast-Serie. Und wahrscheinlich haben Sie die 1. Folge gehört, aber falls nicht, dann empfehlen wir, hier zu stoppen und zuerst Folge 1 anzuhören, denn wir erzählen diese Geschichte Woche für Woche in aufeinander aufbauenden Folgen. Die Geschichte des 22-jährigen Burak, der in Berlin-Neukölln von einem bislang Unbekannten erschossen wurde. Vergangene Woche hat Philipp Meinhold, der diesen Fall seit vielen Monaten intensiv recherchiert, ein Bild davon gezeichnet, wer Burak war. In dieser Folge wollen wir versuchen, die Tatnacht zu rekonstruieren. Philipp, Burak war ja nicht alleine, als er erschossen wurde.
Genau, bei ihm waren seine beiden Freunde Ömer und Zeltunsch, mit denen er verabredet gewesen ist. Dazu die jüngeren Alex und Markus Jamal, die an dem Abend zufällig dazugekommen sind. Ich habe die 4 mehrmals auf Facebook angeschrieben, ohne dass sie reagiert haben. Ich dachte, naja, vielleicht sind sie misstrauisch gegenüber der Presse, vielleicht wollen sie das Thema auch einfach hinter sich lassen. Im Endeffekt habe ich dann Buraks Mutter um Rat gefragt, die hat Ömers Mutter angerufen und am nächsten Tag hat er sich dann gleich bei mir gemeldet. Das heißt, wir sehen schon, es sind die Mütter, die für diese Recherche nicht ganz unwichtig sind. Burak und Ömer haben sich seit Kindertagen gekannt. Sie sind auf die gleiche Grundschule gegangen und im gleichen Block aufgewachsen. Und Ömer hat zu mir gesagt, wir haben alles zusammen erlebt. Das erste Mal zusammen weggehen, zusammen trinken, Mädchen, alles. Später habe ich mich dann auch noch mit Alex und Jamal getroffen, die den Mordanschlag beide schwer verletzt überlebt haben. Nur Zeltunsch war nicht zu einem Gespräch bereit. Auf Facebook hat er mir geschrieben, ich werde dankend ablehnen, da ich bis jetzt keine ordentliche und wahrheitsgemäße Berichterstattung seitens der Medien über den Fall gesehen habe, mir aber jedes Mal versprochen wurde, wahrheitsgemäß laut meinen Aussagen zu berichten. Sein Freund Ömer hat mir erklärt,
deshalb ist er ziemlich sauer, weil so viele neugierige Menschen waren. Er hat es ja auch schon mehrmals erzählt. Er meinte, das tut mir nicht gut. Also zu mir hat er gesagt, dass es ihm nicht gut tut und dass er richtig sauer ist auf die Polizei, auf die Medien, auf alles.
Aber ich beginne mal damit, wie Burak seinen letzten Tag verbracht hat. Es ist der 4. April 2012, der Mittwoch vor Ostern und der Tag beginnt für Burak wie immer. Um 7 Uhr wird er von seiner Mutter geweckt, meistens per Handy, weil sie Frühdienst hat. Dann steht er auf und fährt mit seinem kleinen Nissan zur Arbeit, der Fiat-Niederlassung in Berlin-Reinickendorf. Er macht dort eine Ausbildung zum Automobilkaufmann.
Der übliche Arbeitstag begann gegen 9 Uhr.
Tobias Schröter leitet den Gebrauchtwagenverkauf des Autohauses und ist Buraks Ausbildungsleiter.
Er war ja verschiedentlich im Verkauf oder in der Fahrzeugdisposition eingesetzt. Hat Überführungsfahrten gemacht, die Fahrzeugpräsentation überarbeitet oder Preisschilder, alles was dann so im Tagesgeschäft anfällt.
Um 17 Uhr hat Burak dann Feierabend. Seinen kleinen Nissan Micra lässt er an diesem Tag am Autohaus stehen und bekommt stattdessen einen Firmenwagen. Einen Geländewagen der Marke Fiat Fremont, den er am nächsten Morgen zu einer anderen Filiale bringen soll. Eine Aufgabe, die Burak immer gerne macht. Je größer das Auto, desto besser. Mit dem Geländewagen fährt er nach der Arbeit erstmal zum Fitnessstudio. Abends geht er dann mit seinem Cousin und einem Freund zum Wing Chun. Ich habe Kenan Yilmaz, den Betreiber der kleinen Kampfkunstschule in Treptow, gefragt, ob er sich an diesen Abend erinnert.
Die haben noch hier rumgeflaxt und er war ganz fröhlich, wie immer, ist gekommen, hat sich angezogen, hat sogar noch erwähnt, dass er sich noch mit ein paar Freunden trifft und aber auch nicht zu lange, weil er am nächsten Tag arbeiten muss.
Nach dem Training holt Burak seine Freunde Ömer und Zeltunsch mit dem Fiat Fremont am S-Bahnhof Neukölln ab. Es ist jetzt etwa gegen 9:30. Die 3 Freunde haben für den Abend nichts Bestimmtes geplant. Sie wollen einfach irgendwo sitzen, was trinken und quatschen. Sie fahren zu Kaisers, wo sie Getränke kaufen. Dort treffen sie dann zufällig Alex und Jamal. Die beiden sind 16 und 17 Jahre alt, die anderen Anfang 20.
Die wollten auch etwas trinken, waren bei Kaisers einkaufen, haben uns gefragt, was wir wollen, machen wollen. Und wir meinten auch was trinken, dann meinten die, wir können ja was zusammen machen. Und haben wir die gleich mitgenommen.
Ich habe die nicht gekannt. Er hat sich mit dem begrüßt, die haben sich unterhalten. Wie ich erfahren habe, waren das Freunde von seinem großen Bruder.
Alex, der Freund von Markus Jamal.
Wir sind dann eingestiegen, in Buraks Auto war das anscheinend. Wir wollten dann mit denen irgendwo hin, weil er meinte, ja, wir chillen jetzt da ganz kurz und so. Steht ja heute sowieso nichts an oder bin ich mitgekommen.
Dann sind wir von Kaisers aus direkt zu Buraks Elternhaus gefahren in der Nähe. Dann ist er nach Hause nochmal gegangen, Burak.
Kurz vor seiner Haustür lässt Burak die anderen raus. Er parkt den Wagen und während seine Freunde vor dem Haus auf ihn warten, geht er nochmal kurz zu seiner Mutter nach drin. Die will am nächsten Tag mit Buraks kleiner Schwester über Ostern zur Großmutter in die Türkei verreisen.
Er hat gesagt, ich komme mal gleich zurück, weil meine Freundin wartet mich auf draußen. Es war 10 Uhr, gegen 10 Uhr. Wir haben auch mit Papa gesagt, Burak, ist es zu spät, du hast morgen Arbeit. Dann, ich komme gleich, ich warte nicht so lange.
Okay. Wo seid ihr dann lang gegangen?
Vorne gleich rechts, also Richtung Goldhähnchenweg.
Dann gehen wir mal.
Ja.
Die fünf Jungs gehen zu einer kleinen Parkfläche direkt um die Ecke. Inmitten der ruhigen Einfamilienhaussiedlung. Etwas entfernt ist der Verkehr der Rudower Straße zu hören.
Also hier sind wir dann runtergelaufen, bis zu der Bank da hinten. Und haben dann da angefangen, halt ein bisschen was zu trinken und zu quatschen.
Okay, gehen wir mal hin. Okay. Es ist dunkel. Die nächste Laterne ist 30 Meter weit weg. Die Bank, auf der sie sitzen, kann man von der Straße nicht sehen. Um diese Zeit kommt hier höchstens noch ein Anwohner mit seinem Hund vorbei.
Wart ihr öfter hier auch in dem Park? Oder?
Nein, hier waren wir zum ersten Mal. Hier waren wir halt an der Bank, haben angefangen was zu trinken. Und dann hat er halt einen Anruf von seiner Ex-Freundin bekommen oder hat sie angerufen.
Vanessa? Oder?
Ja, Vanessa, wir nennen sie Necki.
Okay.
Ja. Ja, und dann ist er halt immer hin und her gelaufen, da bis da zur Straße wieder. Hat bestimmt so 20 Minuten, eine halbe Stunde lang telefoniert. In der Zeit saßen wir und haben getrunken und gequatscht.
Burak und Necki sind seit 3 Wochen getrennt. Die sind im Streit auseinandergegangen und haben seitdem nicht mehr miteinander gesprochen. Aber das, sagt Ömer mir, ist nichts Besonderes gewesen. Die seien zwischendurch immer mal wieder getrennt gewesen. Schließlich waren sie schon lange zusammen. An diesem Abend versöhnen die beiden sich wieder und verabreden sich für den kommenden Tag. Bis fast Mitternacht sitzen die jungen Männer danach in dem Park, unterhalten sich und trinken Wodka Energy. Es ist kühl in dieser Nacht, Anfang April, aber das stört sie nicht.
Ja, dann sind wir halt losgelaufen hier zur Shell-Tankstelle, weil wir wieder was zum Trinken holen wollten. Ist Markus und Alex reingelaufen, haben was zum Trinken geholt.
Der hat sich Zigaretten geholt und noch eine Wodka für uns. Wir sind zurückgelaufen. Anscheinend ist sie kaputt gegangen.
Als sie dann bei uns waren, haben wir die Flasche fallen lassen und sind wieder reingegangen und wieder was geholt.
Haben wir noch eine geholt. Und die saßen halt da, Burak, Ömer, Selt und haben gewartet. Ja, und dann von der Tankstelle aus sind wir gelaufen, anscheinend in Richtung Rudower Straße.
Ja, und dann wollten wir halt Richtung Nachtbus laufen. Dort ein bisschen quatschen, bis der Bus kommt. Und dann wollte ich mit Alex zusammen Richtung nach Hause fahren.
Okay, dann gehen wir da mal hin und schauen uns das da an.
Okay.
Ömer und Alex wollen mit dem N7 zum S-Bahnhof Neukölln. Ömer von dort weiter zum S-Bahnhof Sonnenallee, Alex nach Marzahn, wo er seit kurzem wohnt. Vor der Rudower Straße 51 bleiben sie stehen. Ein unscheinbares Mietshaus mit einem Friseursalon und Schweizer Fondue-Restaurant im Erdgeschoss. Das hat um diese Zeit aber schon zu. Es ist jetzt etwa 20 Minuten nach Mitternacht.
Kurz vor der Bushaltestelle habe ich dann Zigaretten rausgeholt. Ich meinte, lass uns eine rauchen. Ja, dann habe ich Zigaretten rausgeholt, jenen einen gegeben. Dann standen wir da auch so ca. 20, 30, 40 Minuten, weiß ich nicht mehr genau.
Und ihr standet hier sonst auch nicht?
Sonst auch nicht, nein. Wir sind nur hier stehen geblieben, um eine Zigarette zu rauchen. Weil die Bushaltestelle ist ja gleich da. Deshalb.
Das ist die letzte Stelle ihres Nachhausewegs, wo sie gemeinsam stehen bleiben können. Ein paar Meter weiter trennen sich ihre Wege. Burak muss nach rechts abbiegen, Jamal nach links. Der Nachtbus, zu dem Ömer und Alex wollen, hält 500 Meter weiter.
Haben uns halt hier hingestellt, im Kreis, haben uns unterhalten, geraucht, habe ich meine Jacke ausgezogen, dahin gepackt, weil es irgendwie wärmer wurde durch den Alkohol, glaube ich.
wie wir da standen und geredet haben, daran kann ich mich gar nicht erinnern. Auch im Nachhinein, wo die Tat passiert war und ich schon irgendwie durch die Bilder gesehen habe, wie der Tatort aussah, kann ich mich auch gar nicht an den Tatort erinnern, an diesen Salon, an die Straße da, das weiß ich wirklich gar nicht mehr.
Einmal kommt ein Fahrradfahrer vorbei, mit dem sich Seltunsch ein kurzes Wortgefecht liefert, weil er auf dem Radweg steht. Es ist der einzige Fremde, mit dem sie an diesem Abend sprechen. Nur kurz, dann fährt der Radfahrer wieder weiter.
Ja, und dann ist uns ab und zu mal ein Mann da hinten hinter den Bäumen. Da waren ja noch einige Pflanzen. Ist uns aufgefallen, dann war er mal wieder weg. Dann sind noch ein paar Minuten vergangen, kam halt ein Mann mit einer verdeckten Kapuze zu uns in unsere Richtung.
Von wo kam der?
Von der Bushaltestelle halt. Kam er zu uns, ohne was zu sagen.
Wahrscheinlich habe ich mich gedreht und ihn gesehen. Und eine Gestalt habe ich noch grob im Kopf, dunkel gekleidet, so halt normal gebaut schon irgendwie. Das ist das Einzige. Aber wie er kam, ging, es ging alles so schnell. Also da habe ich wirklich nur diese Gestalt.
1-2 Meter vor uns hat er dann halt seine Waffe rausgeholt, hat angefangen zu schießen.
Und dann auf einmal ging es schon los. Bam, bam, bam. Der eine liegt auf dem Boden, ich liege auf dem Boden, die anderen schreien. War wie so ein Horrorfilm auf jeden Fall.
Ich wusste halt nur noch genau, wie ich zu Boden ging und dann auf die Seite gefallen bin. Und dann, es ging alles sehr, sehr schnell, aber diese Sachen sind wirklich noch so wie in Zeitlupe passiert.
Dann haben wir uns alle verteilt. Zeltunsch, Burak und ich sind auf die Straße gerannt. Zeltunsch hatte geschrien, ist eine echte Waffe, rennt weg. Dann sind wir halt auf die Straße gerannt. Dann ist uns aufgefallen, dass Burak runtergefallen ist. Ich dachte, er ist gestolpert oder so. Dann bin ich zurück zu ihm, Zeltunsch auch. Und Zeltunsch hat sein Gesicht hochgehoben, war überall Blut verschmiert. Er meinte zu mir immer, renn weg, er hat mich gezogen. Ging halt nicht. Ich war einfach auf den Knien neben ihm. Also, hab mich da hingesetzt. Ich wusste auch nicht mehr, was ich machen soll. Dann habe ich gesehen, dass überall unter Burak Blut voll war. Da habe ich den Mann angeguckt, der stand hier ganz ruhig. Also, er war irgendwie ganz locker. Hat seine Waffe angeguckt, einmal zu jedem rüber geguckt, hat sich umgedreht, ist einfach langsam weggelaufen. Nach einer Zeit ist er dann schneller gewesen und irgendwann ist er gerannt. Hinten nach der Bushaltestelle ist er rechts reingerannt. Dann ist Zeltunsch halt im Krankenhaus gerannt. Ich war noch bei Burak, Markus und Alex lagen nebeneinander hier auf dem Gehweg.
Ich habe mir die ganze Zeit eingeredet, nee, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Dann auf einmal habe ich es doch gemerkt, weil ich nicht mehr so bei mir war, habe ich das gemerkt. Habe ich auch schon das Blut an meiner Hand gesehen. Dachte ich mir, okay, jetzt ist vorbei.
Ich weiß nur noch, wie ich lag, aber dass ein Schuss kam, dass einer geschossen hat und weiß ich nicht, nur die Gestalt und halt das Gefühl. An den Asphalt, wie man halt da lag und wie das halt einen runtergezogen hat.
Dann habe ich irgendwie mit meiner letzten Kraft noch in mein Handy eintippen können, so 3 Ziffern. Und dann steht der Name von meinem Bruder da, dann habe ich auf Kurzwahl, hatte ich ihn, habe ich ihn angerufen. Dann waren meine letzten Worte zu ihm, Burak, ich angeschossen.
Dann kamen schon die ersten Krankenwagen und die ersten Menschen, die uns hier berückt haben, haben Burak, Alex und Markus mitgenommen. Burak gleich hier im Klinikum Neukölln, weil er, glaube ich, der Einzige war, der nicht bei sich war. Ja, dann kamen schon die Polizisten und alle Reporter und alles. Dann standen wir hier, Zeltunsch und ich.
Alex kommt mit einem Bauchschuss ins Urban-Krankenhaus, wo er 1,5 Wochen im künstlichen Koma liegt. Markus Jamal mit Schüssen in Bauch und Arm auf die Intensivstation im Unfallkrankenhaus Marzahn. Burak ist nicht mehr zu retten. Er stirbt im Klinikum Neukölln an einem Lungendurchschuss. Zwar gibt es außer den Jungs noch ein paar weitere Zeugen, ein Taxifahrer zum Beispiel vom Stand gegenüber und ein paar Nachbarn, die das beobachtet haben, aber das alles geht so schnell und die Täterbeschreibung ist so vage, dass die Angaben nicht mal für ein Phantombild reichen. Im Fahndungsaufruf sucht die Polizei nach einem Mann zwischen 40 und 60, etwa 1,80 Meter groß, mit einer dunklen, womöglich zweifarbigen Jacke, dazu ein Basecap oder eine Kapuze. Die Boulevardpresse tauft ihn den Kapuzenmann.
Die Kapuze war ziemlich groß und locker. Zwischen Augen und Nasen war schon alles verdeckt und der Rest halt durch den Schatten. Man hat nur sein Kinn gesehen. Kinn und Mund so.
Ich frage Ömer, ob er den Eindruck hatte, dass der Täter einen von ihnen gezielt gemeint hat.
Ich glaube, er wollte einfach alle treffen. Auch als wir gerannt sind, habe ich auch gemerkt, dass er in unsere Richtung nochmal geschossen hat.
Erinnerst du dich, wie oft er geschossen hat?
4-5 Mal oder mehr locker. Weil nach einer Zeit hat man es nicht mehr so wahrgenommen.
Und er konnte aber schießen?
Es sah so aus, weil er war auch ziemlich locker. Wenn man ihn sieht, würde man nicht denken, dass er es zum ersten Mal macht, ehrlich gesagt. Er war ziemlich locker. Als alle auf dem Boden lagen und Zelt uns ins Krankenhaus gerannt ist, stand er noch hier ein paar Sekunden, hat seine Waffe angeguckt, irgendwas mit seiner Waffe rumgespielt. Nochmal zu uns rüber geguckt, hat sich dann umgedreht, ganz locker weggelaufen. Also nach 10, 15 Metern ist er erst angefangen, schneller zu laufen.
Diese Ruhe ist etwas, was mir eine Rentnerin, die im Haus gegenüber wohnt, später bestätigt. Weil ihre Katze unruhig ist, tritt sie nachts ans Fenster und sieht auf der anderen Straßenseite den Täter.
Da lag bereits der Erste auf der Fahrbahn oder vielmehr, es fiel der Zweite und der Erste lag schon. Also es war ganz Bruchteile von Sekunden. Und dann schaute der hoch, ich vermute, weil irgendwie jemand gerufen hat oder was von den anderen, die da noch waren.
Aber das heißt, den Täter haben Sie gesehen?
Den habe ich gesehen, aber nur umrissenhaft, weil er hat dunkle Kleidung angehabt, also einen dunklen Anorak, Kapuze auf. Und er war definitiv drüben im Dunkeln. Also den konnten Sie überhaupt nicht erkennen.
Für einen Augenblick, so zumindest Ihr Gefühl, schauen der Täter und Sie sich an. Dann dreht er sich um und geht weg.
Er hat wohl gesehen, sie lagen halt beide da, vermutet auch, dass sie tot sind beide und ist dann halt gegangen. So theoretisch, ob mein Werk getan, ich gehe. War schon überlegt, das hat also nichts mit Hektik zu tun gehabt.
Und haben Sie gesehen, wo er dann lang gegangen ist?
Ich kann nur so weit sehen, dass er also Richtung dem Glas, der Türstrand, also Glascontainer früher an der Bushaltestelle, weil da kann ich nicht, weil das ist balkonfrei.
Dann zeig mir noch mal, bis wohin du den Täter gesehen hast.
Der ist hier noch ganz normal gelaufen. Hier hat er sich umgedreht. Bis hierhin ist er ganz normal gelaufen. Ich habe ja immer wieder zu ihm rüber geguckt. Ab hier vom Baum an ist er dann schneller geworden. Und ist hier kurz vor der Bushaltestelle rechts reingelaufen. Durch so einen Weg, also durch ein Gebüsch, ist er durchgelaufen.
Ja.
Und ab hier vorne habe ich ihn nicht mehr gesehen.
Das heißt, er muss vor der Bushaltestelle rechts rein.
Ja, rechts rein, über Goldhähnchenweg nach hinten, irgendwo hin halt.
Ja, entweder Goldhähnchenweg oder in die andere Richtung, ja, hier, genau. Den Laubsängerweg.
Ja. Wissen wir ja nicht. Er ist auf jeden Fall hier rechts reingelaufen gleich. Ab hier habe ich ihn nicht mehr gesehen.
Was Zeugen übereinstimmt, berichten ist, dass der Täter zunächst in die Richtung geht, aus der er gekommen ist, um dann über einen schmalen Grünstreifen nach rechts abzubiegen. Danach gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder er biegt ein paar Meter weiter in den Möwenweg ein, dies ist der größere und hellere Weg, auf der linken Seite eine Siedlung mit gleichförmigen Mehrfamilienhäusern, am Ende ein 8-stöckiger Plattenbau. Oder er geht den Laubsängerweg parallel zur Rudower Straße zurück und verschwindet in einer der kleinen dunklen Seitenstraßen. Am Ende von beiden Fluchtwegen liegt der Ortolanweg mit der Kleingartenkolonie Britzer Wiesen.
Und hattest du den Eindruck, dass er sich auskennt hier in der Gegend?
Anscheinend, wenn er hier in die Richtung läuft, da ist ja alles ruhig und überall Gassen und sich bestimmt ausgekannt hier in der Gegend.
Ich verabrede mich mit der Kriminalpsychologin Birgitta Sticher. Ich möchte von ihr wissen, was sie glaubt, welchen Weg der Täter wohl genommen hat.
Die Entscheidung hängt zum einen davon ab, wie gut er den Raum, in dem er sich bewegt, kennt. Wenn er ihn gut kennt, dann könnte er auch einen dunkleren Weg nehmen, weil er weiß, dass das vielleicht der möglichst kürzeste Weg ist zu einem sicheren Ort, wo er sich dann verstecken kann. Wenn er die Gegend nicht kennt, würde er höchstwahrscheinlich eher den helleren Weg wählen, weil der ihm nämlich schnelleres Laufen ermöglicht, weil er sieht, was dort passiert.
Mit anderen Worten, wenn wir wüssten, wohin der Täter gegangen ist, könnten wir daraus schlussfolgern, ob er sich in der Gegend ausgekannt hat. In diesem Fall können wir das nicht. Aber warum ist der Täter ein so großes Risiko eingegangen? Immerhin tritt er einer Gruppe von 5 Personen allein gegenüber. Der Tatort liegt an einer großen, relativ gut beleuchteten Straße. Es hätte gut sein können, dass ihn ein Zeuge oder einer der Jugendlichen später wiedererkennt.
Gut, also zum einen ist das Risiko natürlich dadurch reduziert, dass er so einen Überraschungsangriff hatte. Es waren ja eine ganz, ganz kurze Zeitspanne, bis jemand realisiert hat, was ist da passiert. Das ist etwas extrem Unerwartetes. So schnell funktioniert häufig die Aufmerksamkeit gar nicht. Aber grundsätzlich ist es so, dass wir bei vielen dieser Täter, die so sehr brutale, ja, Handlung vollziehen, auch wissen, dass das eigene Leben in dem Maße nicht den Stellenwert hat. Viele zum Beispiel Amoktäter bringen sich hinter selber um, kalkulieren auch mit ein, dass sie dabei draufgehen. Manchmal ist es sogar auch gewünscht, dass dadurch das eigene Leben beendet wird.
Soweit die Kriminalpsychologin Birgitta Sticher. Das klingt alles noch ein bisschen vage. Wie sieht es denn mit den wirklichen Ermittlern aus, mit der Mordkommission, die mit diesem Fall betraut ist?
Das war am Anfang meiner Recherche ein bisschen meine Angst, dass die möglicherweise gar nicht mit mir reden. Aber ich konnte dann doch mehrere lange und intensive Gespräche mit dem zuständigen Kommissar führen, der die Ermittlungen von Anfang an leitet. Was auch daran liegt, dass er sich von der Öffentlichkeit natürlich was erhofft. Also er sagt, alles, was irgendwie Öffentlichkeit herstellt, hilft diesem Fall. Ja, und was sagt die zuständige Mordkommission jetzt zu diesem Fall? Dazu mehr in der kommenden Woche.
Wer hat Burak erschossen? Eine Podcast-Serie von Radio 1 und Kulturradio vom RBB. Die Recherche eines Mordfalls in 9 Folgen von Philipp Meinhold. Als nächste Folge 3. Ton Martin Selig, Bettina Mikula und Katrin Witt. Musik Ilja Czoric. Regie Nikolai von Koslowski. Redaktion Jens Jarisch. Produktion Rundfunk Berlin-Brandenburg 2015.